Von daher finde ich, Focusing führt genau diese Person, diesen Menschen in der eigenen Lebensgeschichte wieder neu zu etwas hin, wo es lebendig sein kann, zu stimmigeren Entscheidungen, zu mehr Übereinstimmung mit mir selbst, zu dem, was mir schon immer Freude bereitet hat, zu dem, was mir eigentlich wichtig ist.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Scherbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Christiane Henkel. Christiane ist Diplompädagogin, Coach, Focusing- und Schreibberaterin. Sie lernt seit 10 Jahren Focusing, einen körperorientierten Ansatz der Selbsterforschung und wohlwollenden Zuwendung zum eigenen Inneren. Sie begleitet Menschen in Entwicklungsprozessen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Neben Focusing-Beratung und Einführungskursen bietet sie Workshops zur Verbindung von Schreiben, Focusing und Spiritualität an. Christiane schildert in unserem Gespräch ihre Perspektiven zu Focusing und meditativem Schreiben sowie ihren ganz persönlichen Weg dorthin. Wir erforschen im Gespräch, ob der Körper als Erfahrungsinstrument uns vielleicht ganz neue Antworten ermöglichen und damit neue Wege des individuellen und kollektiven Handelns eröffnen kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo und herzlich willkommen hier bei Ich, wir alle. Unser heutiger Gast ist Dr. Christiane Henkel. Hallo Christiane.
Hallo.
Christiane, du bist als Diplompädagogin, Schreibpädagogin, Coach, Focusing-Beraterin und Focusing-Trainerin tätig. Und wir beide haben uns über unsere Community Haltung erweitern kennengelernt. Wir haben uns dort zum Thema Embodiment und dann von dir eingebracht auch über Focusing ausgetauscht. Und du wirst da gleich noch viel mehr zu sagen. So ganz kurz einmal. Focusing hast du beschrieben schon mal als eine Haltung oder Methode, um mit dem Körper in einen Dialog zu kommen. Und du hast dann die Aussage getroffen, die mich extrem neugierig gemacht hat, nämlich: Ich lerne seit 10 Jahren Focusing und ich würde sagen, dass es mein Leben mehr verändert hat als alle bisherigen Coaching- und Beratungsansätze. Und nach einem persönlichen Gespräch mit dir bin ich sicher, dass Focusing eine wunderbare Möglichkeit sein kann, um zum Beispiel neue Kommunikationsformen mit unserem Körper kennenzulernen, über unseren Körper als Erfahrungsinstrument auch gänzlich neue Antworten zu ermöglichen. Antworten, die dann vielleicht mehr im Einklang mit unserem Wesen, unserer Seele, unserer Mitwelt sind, uns neue Wege individuellen und kollektiven Handelns zu ermöglichen, und eben auch den Körper als Erfahrungsinstrument ein Stück weit wie zu erobern oder zurückzuerobern und kennenzulernen. Also wir beide wollen uns heute über die Möglichkeiten des Focusing, deinen persönlichen Weg dorthin und dann auch über meditatives Schreiben austauschen. Und ich vermute jetzt, dass es vielen unseren Zuhörenden so geht wie mir, nämlich dass Focusing zunächst einmal ein unbekannter Begriff ist. Wie würdest du Focusing zum Einstieg erläutern?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und von dem mir sehr, sehr wichtigen Methode oder Haltung von Focusing zu erzählen. Focusing bringt tatsächlich den Kopf und den Körper in einen Dialog. Und Focusing ist eine Methode einerseits, die Jean Gentlin entwickelt hat, wo ich mit einigen Schritten einen Zugang zu meinem Körper bekommen kann. Und in der Vorstellung von Gentlin ist darin das ganze Leben sozusagen gebündelt. Und ich kann mit einem bestimmten Thema mein Körperwissen anfragen und von dort aus ganz neue, frische Antworten erhalten. Und Focusing ist mehr als nur eine Methode, sondern die Art und Weise, wie ich in Kontakt gehe mit meinem Körper, hat mit einer wohlwollenden, absichtslosen, wertschätzenden Haltung mir gegenüber zu tun. Und die gilt es eigentlich gleichermaßen auch vielleicht ganz neu wieder einzuüben, um dann auch von dem Körper etwas zu erfahren, was an Weisheit und Wissen in ihm verborgen liegt. Und vielleicht noch zum Hintergrund von Focusing. Eugene Gentlin, der das entwickelt hat, war ein Mitarbeiter von Carl Rogers, der die klientenzentrierte Beratung entwickelt hat. Und sie wollten untersuchen, wann Therapie erfolgreich ist. Und er hat dann sehr, sehr viele dieser Therapieprotokolle untersucht und hat gemerkt, dass die Klienten, die einen Zugang zu etwas in sich haben, was sie schon bemerken, aber noch nicht so richtig ausdrücken können, also wo ein Zögern, ein Stoppen, ein Innehalten, ein Ringen nach Worten entsteht und dann die Aufmerksamkeit in einem selbst ist und von dort aus kamen dann neue Antworten, so ein Ah, ja, es ist so oder ich bemerke das. Und genau diese Therapien waren erfolgreich. Und einige Menschen machen also Focusing intuitiv. Sie haben einen Zugang zu sich und ihrem Körper. Und anderen Menschen, ja, die brauchen vielleicht eine Methode, eben Schritte dahin, um das zu lernen. Und genau das hat Gentlin dann entwickelt. Nicht nur für den therapeutischen Kontext, sondern für die Kommunikation mit einem selbst, also als Methode des Selbstgesprächs, der Selbstfürsorge, aber auch ganz im Partnerschaftlichen, also Menschen, die auch Focusing können, können sich gegenseitig begleiten und hat das ganz niedrigschwellig gedacht, um es allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kann man aber auch Focusing in der Therapie, in der Kunst, in der Kreativität, sogar in der Wissenschaft, an allen möglichen Stellen mit anderen Dingen auch noch verknüpfen.
Vieles, was ich jetzt gerade von dir gehört habe, war, meinen Körper als Erfahrungsinstrument zu nutzen und auch Antworten aus dem Körper zu hören. Mhm. Und alleine das jetzt sozusagen, darin spüre ich in mir, dass allein so wie wir das Thema jetzt wählen und das Thema Focusing, dass es sich für mich irgendwie auch total neu und ja eine ungewohnte Denkrichtung auf irgendeine Art ist. Und ich fand das dann auch so treffend, wie es Thorsten Fox aus unserer Community formuliert hat zu dem Thema, wo wir uns eben in der Community dazu ausgetauscht haben, dass er sagte, wir haben uns die letzten Jahrzehnte zu Kopfmenschen entwickelt. Also das Denken und den Intellekt in unserem Bildungssystem und im Arbeitskontext überproportional gewichtet und fokussiert und stoßen damit aber jetzt an Grenzen. Und aus seiner Perspektive ist die Reintegration intensiver körperlicher Erfahrungen in die Arbeits- und Lebenswelt von Kopfarbeitern, aber eben, würde ich jetzt hinzufügen, von jedem von uns ein Schlüssel zur Weiterentwicklung. Und da hast du dann eben an einer Stelle dann auch nochmal dazu geschrieben, aus deiner Sicht hat die Zeit des Körpers begonnen.
Ja, genau.
Ja, wie hast du diese Aussage gemeint?
Also das, was du genau beschrieben hast mit dieser Phase, wo rationales Denken, Entscheiden als Quelle, unsere einzige Quelle, mit der wir leben und die eigentlich auch anerkannt ist, dass die nicht ausreicht. Also das finde ich sehr zentral und das würde ich auch sagen, dass ich das so erlebt habe, weil wir nämlich da mit einem ganz, ganz großen Teil abschneiden, der auch zu unserem Leben gehört. Und natürlich ist Rationalität wichtig und das war eine große Errungenschaft, auch in der Menschheitsgeschichte, etwas Irrationales, sage ich mal, auch zu verlassen, etwas, was man nicht erklären konnte und sich dann abstruse Konstrukte gemacht hat. Da ist es gut, natürlich wissenschaftliches Wissen zu haben. Und das andere ist aber, dass ich damit misstraue, was ich in mir doch merke. Wenn ich einen Text lese und ja, da evidenzbasiert etwas beschrieben wird und in mir gibt es vielleicht aber sowas wie eine Irritation oder sowas wie, nee, also da gibt es eine andere Empfindung in mir und die nicht ernst zu nehmen, also das ist jetzt auf Themen bezogen vielleicht noch abstrakter, aber auch auf das eigene Leben bezogen, wenn man eine Entscheidung treffen muss und man sagt dann einfach, man macht eine Pro- und Kontraliste und dann schaut man sich die Fakten an, was wofür spricht und danach sollte man entscheiden, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Sondern ich bin in der Situation mit meinem Körper, der alle Lebenserfahrungen dazu gespeichert hat, der viel, 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 viel mehr weiß als das, was ich mit rationalen Quellen erschließen kann. Und das mit hinzuzunehmen, richtet die Aufmerksamkeit auf den Körper, auf das Sein mit dem Körper im Erleben, in der Situation, in Verbindung mit meiner Umwelt, mit den anderen Menschen. Und ja, wenn ich diese Quelle mit dazu nehme, würde ich jetzt auch sagen, dass ich der nicht sozusagen blind vertraue, sondern es gilt eben darum, genau zu erfragen und zu spüren, ah, was ist es denn jetzt eigentlich? Und welche Bedeutung hat das jetzt in dieser Situation, dass ich das bemerke? Es hat ein bisschen mit Entschleunigung zu tun. Also es entsteht nicht unmittelbar sofort. Manchmal schon, manche Menschen, wie gesagt, haben das. Manchmal ist es gut, sich dafür Zeit zu nehmen. Und in dieser ganzen Achtsamkeitsbewegung haben wir das auch, in dem Moment zu sein und die Aufmerksamkeit auf das innere Erleben zu richten. Ich brauchte auch ein bisschen Übung, bis ich diese Ebene überhaupt erfasst habe. Vielleicht, weil sie gerade so verstellt war durch all diese Annahmen und diese rationalen Konstrukte, die mir ja vielleicht erzählt haben, wie die Welt ist, was aber dann auseinandergefallen ist. Also mein eigenes Erleben und das, was rational da ist, das kann sozusagen ein Gap ergeben. Also da kann ein Bruch, ein etwas, was nicht mehr zusammenpasst, entstehen. Und dann ist es gut, das wieder näher zueinander zu bringen.
Ja. Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, vielleicht auch darin so ein bisschen deinen eigenen Einstieg in Focusing, also eben auch zu merken, dass du rational Dinge wahrnimmst, die nicht zu deiner Körperempfindung passen. Magst du noch mal mit uns einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen deinen Weg zum Focusing beschreiben? Also wie war dein Einstieg zur Methode? Vielleicht auch in welcher Lebensphase hast du ihn gefunden? Und dann ist vielleicht auch dann so eine Frage, worauf war Focusing eine Antwort? Vielleicht kannst du das zumindest in der Rückschau beschreiben.
Ja, ich habe in meinem Pädagogikstudium bereits die Beratung von Carl Rogers kennengelernt, also als eine pädagogische Beratungsform und habe mich da drin auch sehr wohl gefühlt in diesen Grundlagen, die es da gab, mit der Akzeptanz, Empathie, Wertschätzung, Kongruenz, also die klassischen Therapeutenvariablen. Und das war auch ganz lange Jahre mein Werkzeug, diese Art auch zuzuhören und in der Welt zu sein. Die Methode fand ich dann aber nachher irgendwie so sehr, sehr, sehr offen. Habe dann später noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische Coaching-Ausbildung, wo eben der Fokus nicht nur auf der einzelnen Person liegt, sondern auch deutlich wird, wie hat mein Umfeld, die Kontexte, in denen ich bin, welchen Einfluss haben die auf mich und meine Entscheidung? Und Coaching ist ja eher lösungsorientiert. Man sucht sich ein Ziel zu einer bestimmten Frage, die man in seinem Leben hat. Und daraufhin ist das Coaching angelegt und dann geht man darauf zu. Und ich habe dann schon in der Coaching-Ausbildung gemerkt, die ich sehr wertvoll fand, dass ich bei bestimmten Fragen aber nicht so richtig auf den Grund komme oder mir auf die Schliche komme und es da dann auch nicht weitergeht. Also ich komme mit bestimmten Fragen immer wieder an die gleichen Themen von mir heran. Ja, ich kann für jede einzelne Situation immer wieder neu gucken, wie ist jetzt der Weg zu der Lösung. Aber das Grundsätzliche, woran ich vielleicht immer wieder hängen bleibe, wird durch diese Methode nicht bearbeitet. Also es war dann immer, ja, wir gucken das an, aber wir bearbeiten das nicht. Und in der Coaching-Ausbildung gab es dann so ein Modell mit verschiedenen Dimensionen und ich weiß sie gar nicht mehr im Einzelnen. Auf jeden Fall kam der Körper da drin auch vor. Unser Ausbilder hat dann auch noch weitere Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, angeboten. Und dann habe ich so gemerkt, ah, in dem Körper, da ist was drin, was irgendwie bei mir noch mit Blackbox zu tun hat. Ich war lange an der Uni als Pädagogin, ich habe wissenschaftlich gearbeitet und da kommt man ja immer mehr rein in diese Art zu denken, Wissen zu generieren und beschäftigt sich auch mit den wissenschaftlichen Methoden und wie das in der Uni so läuft mit Themen. Und dadurch ist, glaube ich, mein Körper immer mehr in den Hintergrund gerückt, sogar so, dass ich angefangen habe, den Zugang zu verlieren, den ich vielleicht noch hatte als Kind und Jugendliche und junge Erwachsene und dann aber irgendwie abgeschnitten zu sein, so ein bisschen vom Körper. In der Phase, da habe ich meine Dissertation geschrieben und ich habe das sehr lange gemacht. Das war ein sehr quälender Prozess, wo ich immer wieder an Fragen rangekommen bin. Wieso geht das hier nicht weiter? Warum ist das so schwer für mich? Und dann hab ich das natürlich im Systemischen gesucht. Und da merkte ich dann auch, ich komme nicht so richtig daran. Dann habe ich in einer evangelischen Erwachsenenbildung diese Ausschreibung von Focusing gesehen als einer Methode, mit der man in Kontakt mit dem Körper kommen kann. Und die Grundausbildung im Focusing wurde dort von Peter Lincoln angeboten, mit dem ich bis heute zusammenarbeite im Bereich von Focusing und Spiritualität. Und ja, diese Spur war tatsächlich, was ist noch in mir, wo ich bisher nicht rangekommen bin, was mit meinem Leben zu tun hat und was sich auch in meinem Alltag zeigt. Also sowas wie an Grenzen zu geraten oder, also bei mir würde ich sagen, war das auch sowas wie so eine Genervtheit, also etwas, wo ich gemerkt habe, da gibt es Anspannung in mir, Unruhe in mir. Andere haben es gespürt, vielleicht in meiner Familie, wo dann so der Fokus auf Äußerlichkeiten geht. Hier, das ist irgendwie gerade nicht gemacht, so dass es im Alltag irgendwie zu Reibereien gekommen ist. Aber was ist das Dahinterliegende, womit das eigentlich zu tun hat? Also dem bin ich nicht gut auf die Spur gekommen in meinen Ausbildungen. Natürlich immer, ich würde sagen, jede einzelne meiner Beratungsausbildungen war ein Schritt auf diesem Weg. Und nicht Fehlversuche, so würde ich das überhaupt nicht sagen, sondern ein Baustein auf dem Weg, der mich wieder mehr zu mir selbst geführt hat. So würde ich es vielleicht formulieren. Ja, und dann hat die Focusing-Ausbildung angefangen. Und die 6 Schritte, ich hatte das vorhin schon erwähnt, die Gentlin konzipiert hat, die sind schnell verstanden. Ich habe dann schon am ersten Wochenende gesagt, wie, das ist jetzt das, was wir jetzt hier ein halbes Jahr lang machen. Das habe ich doch jetzt schon verstanden. Aber ich hatte es überhaupt noch nicht in meinem Erleben. Ich hatte da noch nicht den Kontakt zu meinem Körper, dieses aufmerksame, wohlwollende, feinspürige, um zu merken, was mein Körper mir überhaupt sagen möchte.
Und gab es dann jetzt in den Anfängen der Ausbildung für dich so total bemerkenswerte Aha-Erlebnisse? Wow, okay, darum geht's oder okay, jetzt habe ich mal eine Idee, welche Ebene hier eigentlich berührt wird, zu der ich vorher aber zu der mein Zugang vorher eben so verstellt war?
Also es waren so 2 Sachen, die ich bemerkt habe. Das eine ist dieses mit dem Kopf etwas verstehen und das war auch wichtig für mich, wollte die Hintergründe verstehen. Wollte wissen, woher das kommt, wollte wissen, wie das funktioniert sozusagen. Aber das allein hat nicht was verändert. Und das andere war, dass ich eine unheimlich starke Müdigkeit und Erschöpfung gemerkt habe. Als ich meinem Körper mal Raum gegeben habe, war der vor allen Dingen erstmal müde. Also ich habe den wahrscheinlich ziemlich lange ausgebeutet und bin über Körpersignale hinweggegangen, so dass ich erstmal eine Phase brauchte, um mir zuzugestehen, wie es mir eigentlich körperlich geht. Und das hat sich dann im Laufe der Ausbildung, das waren Wochenenden, wo ich dann ja weg war in einem Tagungshaus und dann Mittagspause gemacht habe, Spaziergänge gemacht habe, also überhaupt so wieder auf eine Art und Weise meinem Körper Raum gegeben habe. Und ja, dann haben wir ganz viel natürlich geübt, dieses Hinspüren in den Körper mit kleinschrittigen Übungen. Und ja, das kann man ja nicht sozusagen von einem zum anderen übertragen. Ich kann ja nur mein eigenes Erleben haben, wie beim Lernen ja eigentlich ziemlich grundsätzlich auch. Und dann zu bemerken, ja, was entsteht eigentlich in mir zu einem bestimmten Thema? Und wir haben uns immer wieder so kleinere Themen vorgenommen. Und ich weiß, wir hatten einmal eine Übung, wo wir von verschiedenen Menschen begleitet wurden. Das sollte immer so der eine so ein paar Sätze und dann der nächste. Und ich war diejenige, die zu einem Thema ein Focusing gemacht hat. Und ich habe ein Thema gewählt, ich weiß es sogar gar nicht mehr so genau, wo ich dann wirklich mit etwas in mir in Berührung gekommen bin, wo ich gemerkt habe, die Ebene ist viel tiefer und durch das Dabeibleiben, durch die Begleitung, die ich dann hatte, die besteht am Anfang vor allen Dingen darin, dass man versucht, Worte dafür zu finden, wie sich das anfühlt, wie das körperlich sich anfühlt und man bekommt das wiedergesagt, also saying back, da immer weiter dabei zu bleiben. Ich merkte dann, dass da so ein richtiger Weg entsteht, wo sich etwas verändert, wo sich immer mehr auftut. Und bei mir war das in Form von Bildern, die ich dann beschreiben konnte. Es war so ein Weg, der dann irgendwie zu so einem Horizont führte. Und das war so eindrücklich, weil das so klar mit dem Körper verbunden war, was da an Bildern entstand. Und irgendwann merkte ich, dann hat dann die Leiterin das mit mir übernommen und hat mich dann da weiter drin geführt. Ja, das war ein sehr eindrückliches, körperliches, also richtig vom aus dem körperlichen Erleben gespürte Veränderung. Die Gruppe hat dann ihren Prozess mit der Auswertung zu Ende gemacht. Ich bin dann rausgegangen und habe mich dann auf so eine Bank gesetzt da, das war in so einem Wald und ich habe erstmal so tief durchgeatmet, weil ich mich so fühlte, als ob ich den Schritt in eine ganz neue Landschaft getan habe. In eine innere Welt, in eine Landschaft, die ich noch gar nicht kenne, wo ich gerade mal so die Tür geöffnet habe und da reingegangen bin und ich kenne die Landkarte nicht und ich weiß auch gar nicht, was da alles sein wird. Gleichzeitig war es so evident, dass diese Tür jetzt aufgegangen ist und ich gespürt habe, ja genau, da geht es weiter. Und das Eindrückliche bei diesen Focusing-Prozessen ist, dass nicht unbedingt sofort rational klar ist, ja, das heißt jetzt für mein Leben das und das, sondern der Körper geht diesen Schritt bereits und kann dieses neue Erleben entfalten und von dort aus können sich dann auch weitere Schritte in meinem Leben zeigen. Da ich meistens vorher ja sehr, sehr rational an Sachen herangegangen bin, habe ich dann erstmal in der Grundausbildung gesagt, so mein Kopf hat jetzt erstmal Pause. Ich lasse mich jetzt erstmal voll auf dieses Körpererleben ein und möchte diese Ebene immer wieder finden. Und dann war das erst später wieder, dass ich stärker diesen Dialog mit, was bedeutet denn diese Körperempfindung denn jetzt für die Frage oder das Thema, um das es geht, mit hinzugenommen habe. Weil sonst war bei mir die Gefahr so groß, das zu schnell so zu deuten, wie ich es schon immer kannte. Ja, das kenne ich ja, das bedeutet ja das und das. Und mich auf diese kleinen Schritte im Körper einzulassen, hat dann eben nach und nach auch dazu geführt, dass ich meine schon immer mir bekannten Deutungen erweitern konnten, dass die sich gelockert haben, dass da mehr Luft dazwischen gekommen ist und dass denn auch andere Denkweisen, andere Perspektiven, also was ich dann gesehen habe, wie ich was auch sonst in meinem Alltag gedeutet habe, das hat sich dann so langsam mit der Zeit verändert.
Ja, war total spannend. Also ich kriege da ganz, ganz große Ohren in so einem Moment, wo du mir beschreibst, dass es dir möglich war, die Ratio, die lange Zeit, so habe ich dich verstanden, fast ausschließlich am Steuer saß, ein Stück weit zurückzustellen oder wie du gesagt hast, der Kopf hat Pause, überhaupt da so relativ bewusst, sage ich mal, hinschalten zu können. Und die Frage, die mir jetzt auch dabei gerade noch kam, würdest du jetzt im Zusammenhang von Focusing Sprache wiederum als etwas Einschränkendes empfinden? Denn was du jetzt eben beschrieben hast über diese erste ganz intensive Erfahrung, in der dir vor allem Bilder gekommen sind. Ein Bild ist ja nochmal etwas, was sich vielleicht einer Beschreibung ja nicht entzieht, also was ja doch beschreibbar ist. Aber es hat für mich nochmal eine viel umfassendere Qualität als ein Wort oder ein Begriff. Und das war noch so eine Frage, die mir im Vorfeld unseres Gespräches auch kam. Wie kann etwas so teils mit Worten oftmals, glaube ich, nicht mehr Beschreibbares wie eine Körperwahrnehmung, wie kann dieser Dialog mit der Ratio zwischen Kopf und Körper dann wiederum die Körperempfindung nicht wieder reduzieren auf etwas? War das verständlich?
Ja, total. Ja, eine total super wichtige Frage. Das finde ich total spannend im Focusing, genau dieser Umgang mit der Sprache. Also einerseits ist es so, dass das, was entsteht im Focusing, das hat Gentlin Feld Sense genannt, das kann in diesem Doppelten heißen gefühlter Sinn, gefühlte Bedeutung oder auch gefühltes Spüren. Also Sense, es kann ja beides sein. Da ist eine Bedeutung drin, der Körper hat sie, aber was ich davon ausdrücken kann, ist immer nur ein Teil davon. Und das, was ich merke, ist immer viel größer. Das Implizite ist mehr als das, was ich dann symbolisieren kann. Und wir haben vielleicht so unsere Muttersprache im Symbolisieren, sage ich jetzt mal. Für die einen ist es sehr eindrücklich, diese Körperempfindungen zu bemerken und das auch mit den Körperstellen sozusagen. Ich habe da sowas wie so ein Ziehen im Bauch, das wäre so eine Körperempfindung. Andere Menschen haben schnell Bilder, die sie mit diesem Feldsens in Verbindung bringen. Und Bilder sind natürlich auch in Worte zu fassen. Und dann kann ich nachfragen. Also wenn jemand sagt, oh, das ist wie so ein Stein. Und dann kann man fragen, ja, wie groß ist dieser Stein? Welche Beschaffenheit hat dieser Stein? Wie ist die Oberfläche? Ist sie rau oder glatt? Welche Farbe hat der Stein? Wo liegt dieser Stein? Also ich kann das Bild sozusagen durch Fragen genauern, weil es ist ja da und dann ist es erstaunlich, wie präzise die Antworten oft sind, wenn man nach dieser Beschreibung des Bildes fragt. Also man kann auch Bilder so genau erfassen in diesem Nachfragen und das hat alles eine Bedeutung so. Und da bin ich immer wieder überrascht in Focusing-Prozessen, wie präzise das ist. Manchmal verändert sich das dann schon, während man das beschreibt. Und von daher ist die Sprache ein Mittel, damit der Feldsens sich noch weiter entfalten kann. Mhm. Es ist eine Einladung. Wie gesagt, die einfachste Art und Weise, es zu tun, ist, dass ich etwas zurücksage. Ich sage, das ist wie ein Stein und dann wird mir wiedergegeben, ah, das ist wie ein Stein. Und dann, wenn ich das höre, dann kann wieder was weitergehen. Also es hat auch in der Resonanz eine Bedeutung, dass ich die Worte benutze. Gentlin steht auch mit in der Tradition von Wittgenstein, also der sich viel mit Sprache beschäftigt hat. Und von daher ist Sprache schon bedeutsam. Und es ist bedeutsam zu verstehen, dass das, was ich erlebe, mehr ist als das, was ich schon in Sprache fassen kann. Und es gibt auch ein Buch von Peter Levine, der auch in dieser Tradition mit dem Körper steht. Das heißt Sprache ohne Worte. Es gibt also eine Sprache, die umfasst viel mehr als das, was wir ausdrücken können. Und es geht nicht um rational logische Erklärung um Schlüssigkeit in diesem Sinne, wie wir es gelernt haben, vielleicht wissenschaftlich zu argumentieren, widerspruchslos, sondern es sind oft eher auch Paradoxien oder es sind Gleichzeitigkeiten zu bemerken, die man vielleicht rational, logisch nicht übereinander bekommt. Also es verbrennt mich und gleichzeitig ist es so angenehm. Das ist sowas, was man nicht logisch erfassen kann. Und das Körpererleben ist aber so evident, dass es genau so ist. Und deswegen finde ich, ist Focusing auch ein Weg, vielleicht in der Haltungsentwicklung tatsächlich in das Paradoxe nicht nur auszuhalten, sondern tatsächlich im Erleben halten zu können. Ja. Und wenn wir jetzt von Ratio und Körper sprechen, dann klingt das so wie getrennt. Mhm. Für Gentlin ist es aber ein Prozess. Nicht hier ist der Kopf und dort ist der Körper, sondern es ist zusammen ein Prozess. Wenn ich in dem Dialog bin, dann ist es schon so ein bisschen eine künstliche Trennung, das überhaupt so zu sagen, weil ich etwas ins Bewusstsein hebe, was der Körper mir zeigt und ich es dann natürlich ausdrücke, vielleicht auch in einem Prozess zu zweit, ja, mich begleiten lasse. Und es geht nicht darum, dass der andere das versteht, sondern es geht darum, dass ich in meinem Erleben bleibe. Dafür wird sozusagen diese künstliche Trennung, sage ich mal, benannt zwischen Kopf und Körper. Aber es ist ein Prozess und das, was mir der Kopf dann mich ausdrücken lässt, hat natürlich auch mit Denken zu tun. Aber ich würde das nicht trennen als verschiedene Regionen oder so.
Bevor du es eben gesagt hast, wollte ich dich fragen, was jetzt aus deinem eigenen Erleben mit dir selbst und auch mit all den Menschen, die du bisher begleitet hast, wohin Focusing Menschen führt? Und dann hast du gerade gesagt, für dich könnte ein Aspekt einer Haltungserweiterung sein, all die Gegensätze in mir, vielleicht auch, wenn man das sagen will, mit dem Bild der inneren Anteile, diese Anteile in mir zunächst wahrzunehmen, aber auch halten zu können, dass es teilweise auch so gegensätzliche, paradoxe Anteile in mir gibt. Wollen wir diesen Aspekt noch ein bisschen weiter ausführen? Also was genau das Erweiternde für Menschen ist an dieser Kommunikationsform oder an dieser Dialogform mit mir selbst?
Mhm. Ja, da fängt vielleicht die erste Paradoxie nämlich schon an, dass Focusing selbst eigentlich absichtslos ist. Es ist nicht ein Wozu, Hinzu, deshalb mache ich's. Und gleichzeitig gibt es so etwas wie eine Richtung im Lebensfluss. Die ist bei Gentlin immer hin zum Lebendigen. Wo fühlt es sich in mir lebendig an? Das kann bei jeder einzelnen Frage dann mich andocken, sage ich jetzt mal, an diesen Lebensfluss. Es zeigt sich dann genau das, was ich zu einem Thema entfalten möchte. Und wie gesagt, was ich davon dann erfasse, begreife, verstehe, ist vielleicht nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der mich dort, wo ich gerade bin, vielleicht einen Schritt weiter, also weiter finde ich immer ein bisschen problematisch, aber näher ran an das, was in mir tatsächlich wieder oder neu lebendig sein möchte. Und je nachdem, auf welcher Haltung oder in welchem Haltungsraum, ich finde den Raumbegriff eigentlich sehr schön, in welchem Raum ich zu Hause bin, werde ich auch wahrscheinlich lange Zeit das entdecken, womit ich vertraut bin. Und dann gibt es aber sowas wie die Ränder. Das, wo es ein bisschen vage ist, wo es in mir nur eine Ahnung gibt, da könnte etwas sein, was neu für mich wäre, was auch was verändern könnte. Und im besten Fall ist es sowas wie Sehnsucht, nämlich da zieht es mich hin. Und da würde ich sagen, bietet Focusing ein Schlüssel zu dieser Sehnsucht an, wenn ich durch was auch immer das Vertrauen und den Mut spüre, dort weiterzugehen, dann kann sich mir vielleicht die Tür zu einem neuen nächsten Raum erschließen. Von daher finde ich, Focusing führt genau diese Person, diesen Menschen in der eigenen Lebensgeschichte wieder neu zu etwas hin, wo es lebendig sein kann, zu stimmigeren Entscheidungen, zu mehr Übereinstimmung mit mir selbst, zu dem, was mir schon immer Freude bereitet hat, zu dem, was mir eigentlich wichtig ist. Also da könnte man jetzt so Beispiele nennen. Das entsteht auch im Kontakt mit dem, was vielleicht in meinem Leben sich nicht verwirklichen konnte, weil wir natürlich alle Menschen mit gebrochenen Biografien sind, mit gestoppten Prozessen, so heißt es im Focusing, wo sich etwas nicht entfalten konnte, weil uns oder unseren Eltern, unsere Bezugspersonen das nicht möglich war, wo sich vielleicht dann auch Muster entwickelt haben, die mich begrenzt haben. Und mit Focusing komme ich, ohne dass ich das psychoanalytisch von außen gedeutet bekomme, in meinem ganz persönlichen Leben an die Punkte, wo ich anknüpfen kann an das, was körperlich immer noch da ist, wie so ein neuer kleiner Ast, ein Zweig von einem Baum, der eigentlich abgeschnitten wurde. Und wo von dort aus, wenn ich dem Aufmerksamkeit gebe, sich das neu entfalten kann. Und wo die Suche, die vielleicht die ganze Zeit da ist, auf eine Art und Weise zuerst körperlich beantwortet wird und sich von dort aus ganz neu in meinem Leben neue Äste und Zweige entfalten kann. Das erfordert natürlich eine Bereitschaft, mich diesem noch wagen, impliziten, unklaren, diesen Rändern der Wahrnehmung überhaupt zuzuwenden. Und das kann auch mit Angst verbunden sein, mit Unsicherheit. Was erwartet mich da? Was werde ich da finden? Und diese Angst kenne ich gut, weil in unserem Körper tatsächlich ja auch die schmerzhaften Erfahrungen drin sind. Von daher ist es das, was geschieht, ist ein ganz feines Erleben im eigenen Tempo. Und dann kann es aber dazu führen, dass ich auch Annahmen in meinem Kopf verändere. Und das braucht natürlich neue Erfahrungen, die sich ausbreiten können. Und deswegen ist der Atem wichtig im Focusing-Prozessen, wenn wir ja so einen Schritt spüren, dass der Atem das auch verteilen kann in den ganzen Körper und diese Energie sich verteilen kann. Was dann an Schritten möglich ist, das braucht vielleicht wirklich, wirklich Zeit. Also ich würde sagen, dass ich in meinem Körper schon viele Prozesse gespürt habe, für die ich sogar Worte finden konnte. Ich schreibe ja auch darüber. Und wo ich erst viel, viel später daraus Konsequenzen für mein Leben getroffen habe. Wo will ich was verändern in meinen Alltagsbeziehungen? Wo verändert sich meine Haltung zu bestimmten Themen? Wo bin ich in der Lage, tatsächlich Paradoxien auszuhalten, zu denken, weil ich sie nicht mehr bedrohlich finde? Also das ist ein wirklich sehr langsamer Prozess, je nachdem, wo der Ausgangspunkt ist, ne? Und ja, ich wollte nochmal sagen, der Körper ist ja nicht nur allein im Focusing zentral, sondern da gibt es ja auch viele, viele andere Verfahren. Auch die Mindfulness-Bewegung nimmt den Körper auch mit dem im Blick, Embodiment und so. Gentlin sagt immer, man kann das alles gebrauchen. Er möchte eine bestimmte Sache mit dazu tun, nämlich auf diese Art und Weise zu einem Thema das körperliche Gespür mit hinzuzunehmen, es anzufragen und von dort aus dem Erleben neue Schritte zu gehen.
Es klingt absolut nach einer, für mich und für die meisten Menschen in meinem Umfeld, nach einer kleinen oder auch großen Revolution in der Art zu kommunizieren. Und ich würde gern auch noch einmal auf den Punkt der Unterstützung dieses Prozesses durch andere Menschen einen Blick werfen. Welchen Anteil siehst du in der gegenseitigen Unterstützung im Focusing-Prozess und welche Möglichkeiten siehst du da, wenn man das Ganze auf eine Gruppe erweitert?
Ja, ich finde das Wertvolle an Focusing, dass Gentlin es auch Therapie verschenken genannt hat, weil er das sowohl als Selbstfocusing-Prozess konzipiert hat. Ich kann diese Schritte mit mir selbst einfach ausprobieren. Ich kann das im partnerschaftlichen Focusing tun. Also eine andere Person, die auch so eine Grundausbildung in Focusing gemacht hat. Ich begleite sie und sie begleitet mich. Das ist dann das Partnerschaftliche, das ist dann auch geben und nehmen. Und dann gibt's Focusing eben auch in Verbindung mit tatsächlich professionellen Formen von Beratung und Therapie, wo ich diese Vertiefung in den Körper auch einsetzen kann. Wenn ich mit mir alleine bin, dann ist es manchmal schwer, dabei zu bleiben, weil ich dieses, ja, wo bin ich jetzt gerade in meinem Körper? Dann kommen Gedanken dazu, dann bin ich vielleicht abgelenkt oder ich bleibe lange in was drin, wo ich dann so mich so ein bisschen, ah, da geht's nicht weiter. Und dann kommen so kritische Stimmen, die sagen, ich wünsche mir, dass das und das passiert. Und dann bin ich nicht mehr im Absichtslosen. So, dann forciere ich was oder ich will etwas Bestimmtes. Und das ist alleine manchmal nicht so ganz einfach so. Ich habe aber eine Focusing-Partnerin, also mit der ich dieses partnerschaftliche Focusing mache, die hat Focusing ganz alleine mit diesem Buch von Gentlin, das heißt schlicht Focusing, gelernt, indem sie das so ausprobiert hat mit den 6 Schritten. Wenn man dann partnerschaftliches Focusing macht und begleitet wird, dann ist als erstes da, wir sind zusammen in einer Situation. Was in dieser Situation da ist, hat sofort mit Wechselwirkung zu tun. Es macht einen Unterschied aus, welche Person noch mit drin ist in meinem Erleben. Es macht auch einen Unterschied, ob ich zu Hause bin, in einer anderen Umgebung. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr, sehr umgebungssensibel, sage ich mal. Ich brauche immer erst eine Weile, wenn ich woanders bin, um zu gucken, wie geht's mir da, wo geht's mir hier gut und muss den Raum erkunden und so weiter. So ist es auch in der Gegenwart von einem anderen Menschen. Und deswegen ist es gut, sich am Anfang auch Zeit zu nehmen, wir beide jetzt hier in der Situation, vielleicht mit ein bisschen Kennenlernen, Smalltalk oder wie auch immer, und dann sich begleiten zu lassen in diesen Schritten. Und ich muss nichts wissen von der Person, die fokussiert, worum es geht. Also das Thema, die Frage, die kann ich ganz für mich behalten. Und ich werde dann angeleitet, in den Körper zu kommen. Und dann sagt man so eine allgemeine Formulierung wie, ja, und jetzt nehmen wir das Thema hinzu, wenn du mal alles, was du dazu weißt und was du nicht darüber weißt, was jemals an Erfahrung zu diesem Thema gehört, was dich dazu beschäftigt, wenn du das auf deine Körpermitte wirken lässt, was entsteht in dir? Und dann lasse ich Zeit und dann kann die Person eben gucken, so wo entsteht körperlich dieser Feldsens und dann findet sie Beschreibung für das, was sie dort spürt mit, oh, jetzt, wo das Thema kommt, da merke ich sofort so einen Druck hier so auf der Brust und dann, na, dann gebe ich das wieder, so Druck auf der Brust und es macht einfach einen Unterschied für unser Körpersystem, dass da eine zweite Person ist. Gentlin sagt, es reicht, wenn jemand dort in dem Sessel sitzt und da ist. Wenn diese Person natürlich bei mir Ängste, Aversion, irgendwas auslöst, dann ist es nicht so hilfreich, wenn die Person im Sessel sitzt. Ja, solche Menschen haben wir ja auch in unserem Leben. Sondern es braucht dieses wohlwollende, absichtslose, ahnungslose Mitgehen. In erster Linie bin ich dafür da, dass ich mit dir in deinem Tempo, in deinem Prozess mitbleibe. Wir wissen aus dem, was Hartmut Rosa über Resonanz geschrieben hat, wie stark unsere Körper miteinander schwingen. Und darüber weiß man mittlerweile auch mehr. Also mittlerweile weiß man was über Bauch, Gehirn und diese Prozesse, die neuronal ablaufen. Aus anderen Modellen kennen wir den subtilen Körper, den kausalen Körper. Es ist immer viel, viel mehr als das, was wir an Worten miteinander austauschen, sondern wir sind mit unserem Körper in einer Situation und erstaunlicherweise geht das sogar online in den Prozessen und dann kann ich der anderen Person mit meinem Erleben zusammen einen Raum anbieten. Und wichtig ist natürlich, dass ich auch da bleibe als begleitende Person, sonst gibt es keine Resonanz. Wenn ich mich auflöse in dem Erleben der anderen Person, also ein Hineinfallen, dann gibt es kein Gegenüber und das bleibt dann auch nicht mehr spürbar, sondern es braucht auch mich als Person. Manchmal gibt es dann vielleicht etwas Gemeinsames, was entsteht, aber was ich sage, sind dann immer Angebote, so, ich bemerke gerade bei mir was, magst du das hören? Und wenn die Person in ihrem eigenen drin ist, dann kann sie auch sagen, nee, das würde mich jetzt ablenken. Also die Person, die fokussiert, hat die Hoheit, durch die Verantwortung, durch den eigenen Prozess zu führen. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wenn man jetzt an Beratungs- und Therapiebeziehungen denkt, da gehe ich hin, weil du sollst mir ja sagen, was ich jetzt machen soll, damit es mir besser geht. Aber ich weiß ja eigentlich nur selbst, was es ist, wie sich das anfühlt, wenn es mir besser geht. Ja, und erstmal ist es, so wie ich es beschrieben habe, ein Begleiten von einer Person, die fokussiert zu ihrem eigenen Thema. Und Gruppenfocusing wird es genannt, wenn ich als Anleitende einzelne anleite, die aber zusammen in einer Gruppe sitze, die aber dann alle ihren eigenen Prozess machen. Und das kann dann auch ganz offen gesagt werden, jetzt nimm dein Thema dazu, oder wir sind in einem Kontext, wo wir uns vielleicht auch mit einer Sache beschäftigen, sodass wir alle gerade das gleiche Thema haben, aber einzeln als Person etwas erleben. Und ein nächster Schritt, und den habe ich jetzt wiederum in einem ganz anderen Kontext nochmal kennengelernt, ist die Theorie U. An dem untersten Punkt von dem U hat Otto Scharmer das Presencing genannt. Und in diesem Presencing kommt das aktuelle Leben, die Präsenz und das Gefühlte dazu. Und es geht ja um etwas aus der Zukunft sozusagen ins Jetzt zu holen. Und das ist für mich absolut ein Focusing-Prozess. Also noch nicht in die Bedeutung zu gehen, in das Wissen, so und so, ja, das kenne ich ja schon und jetzt muss man das und das machen, sondern in das Nichtwissen zu gehen. Und das hat eben was von dieser Absichtslosigkeit, Ahnungslosigkeit. Und dann von dort aus dem Körpergespür gucken, wie es weitergeht. Und ich habe dann Social Presencing Theater mitgemacht. Das ist die Methode, die den Körper in das Gruppenerleben stellt, mit verschiedenen Übungen, die man machen kann. Und da gibt es zum Beispiel diese ganz einfache Übung, das Feld. Da bewegen wir uns im Raum und sind mit unseren Körpern eben genau in diesem Resonanzerleben. Ah, wohin zieht es mich jetzt? Und ich gehe vielleicht in Zweieraustausch mit einer Person und dann kommt noch eine Person dazu. Und wir sind gemeinsam in einem körperlichen Erleben, ganz ohne Worte. Und das heißt The Village, genau, man ist in einem Dorf. Und wenn man das jetzt als ein Team macht, ein Team, das an einer bestimmten Fragestellung arbeitet, also wir wollen uns weiterentwickeln oder unsere Zukunftsvision als Unternehmen entwickeln oder als Abteilung oder wie auch immer, wenn ich dann nicht nur mein eigenes körperliches Erleben zu dieser Frage wahrnehme, sondern dann auch noch in Resonanz mit den anderen gehe, dann kann man, glaube ich, sehr eindrückliche Prozesse erleben. Also in eine Übung im Presencing Theater ist der Stuck, also auszudrücken, wo gibt es einen Stopp? Und da bin ich wieder bei diesen gestoppten Prozessen gewesen. Wie kann ich mich auch wie so eine körperliche Skulptur mit Gesten, so wie fühlt es sich an, diese Position, wo es nicht weitergeht? Und wenn wir das als Gruppe stellen, wo geht es nicht weiter? Und diese Übung kommt vor, also in der Methode von Theorie U. Und dann, was müsste denn passieren, damit sich das verändern kann? Und wenn dann ich einen Impuls spüre und dann gebe ich den rein in die Gruppe und dann gibt es Resonanz und jemand bewegt sich mit oder anders oder gibt darauf eine Antwort oder ein Fortsetzen, so heißt es im Focusing, carrying forward, also es gibt ein Fortsetzen, ein etwas, wo es weitergeht und dann entsteht etwas Neues, Gemeinsames, das zusammen zu gestalten, also darauf wäre ich total neugierig, das mit dieser, sage ich mal, tiefen Methode von Focusing in Gruppenerleben zu bringen und danach ein Gespräch darüber zu führen, was habe ich erlebt und was brauchte es, um weiterzukommen. Wo war vielleicht auch was irritierend oder hinderlich? Wo ging es mir zu schnell? Und wenn man das in ein sehr achtsames Gespräch bringt, wie in so einem Circling, also wo man zuhört, dann auf die Ebene kommt, was sagt uns das für unseren Weiterentwicklungsprozess? Welche Schritte können wir nicht übergehen, weil sie dazu gehören, damit wir von A nach B kommen? Und wenn das im Erleben vom Körper schon da war, dann muss, sag ich mal, jetzt nur noch der Kopf hinterherkommen mit seinen Zweifeln, mit seinen Kritiken und so weiter. Das braucht manchmal noch ein paar mehr Schritte, aber ich würde es wichtig finden, immer wieder in dieses Erleben zu gehen, weil der Körper kann das dann schon und dann kann das andere dann auch entstehen. Und ich bin schon in solchen Gruppen, wo ich das erlebe und wo ich so fasziniert bin davon, dass das alles schon da ist und wir dann noch fragen müssen, okay, was heißt das jetzt übersetzt in diese Welt, in unsere Arbeit und so weiter.
Ja. Ja, es klingt unglaublich faszinierend. Du hast es jetzt schon mehrfach in unserem Gespräch gesagt, dass Focusing einerseits ein absichtsloser Prozess ist oder eine absichtslose Haltung und dass es gleichzeitig von jedem System den Sog zum Lebendigen gibt. Ja, ich glaube, ich wollte das einfach nochmal zum Ausdruck bringen, dass mich das auf irgendeine Art fasziniert, dass wir an der Stelle ja durchaus wahrnehmen können, was ist das Lebendige und was ist es nicht. Dass es da etwas in uns gibt, was diese Orientierung wahrnehmen kann.
Ja.
Und ich würde an der Stelle jetzt noch einmal überleiten zu einem weiteren Feld, ja, in dem du auch Menschen begleitest, nämlich dem meditativen und biografischen Schreiben. Warum ergänzen sich Focusing und Schreiben für dich so gut?
Ja, ich hatte ja schon den Prozess geschildert, wie es ist, in dem Focusing-Prozess so nach und nach zu Worten zu kommen. Die Worte, die dann gefunden werden, befinden sich sehr häufig auf einer Ebene, die ein bisschen außerhalb der Alltagssprache sind. Oft entsteht da was Poetisches. Die Worte werden sehr dicht. Die Beschreibungen werden irgendwie so auf eine Art so klar. Ich habe Schreiben für mich selbst schon sehr lange so als Reflexionsinstrument benutzt, so auch als junge Erwachsene. Und dann ist es mir zwischendurch auch ein bisschen verloren gegangen. Und ich habe dann in meiner Phase, als ich mich so gequält habe mit meiner Dissertation, eine Ausbildung gemacht zur Moderation von Schreibwerkstätten, zunächst im wissenschaftlichen Kontext. Und dort ist viel von der amerikanischen Schreibdidaktik eingeflossen, die sehr viele kreative Methoden auch benutzen. Clustering, Free Writing. Diese Verfahren zu schreiben hatten sehr viel damit zu tun, nicht nur das Rationale mit reinzunehmen, sondern eben auch das Unerwartete, das Assoziative, das, was auch zu dem Thema gehört und was manchmal gar nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn ich ganz viel gelesen habe, dann versuche ich das alles zu verstehen und wiederzugeben. Und dadurch verliere ich vielleicht meinen eigenen Zugang zu dem Thema. Und das war für mich schon ein sehr wichtiger Schritt, das Schreiben nochmal wieder neu als Instrument mir und meinen Gedanken auf die Spur zu kommen, dazu zu nehmen. Und nach meiner Arbeit in der Uni oder so im Übergang habe ich dann nochmal biografisches und kreatives Schreiben studiert. Und damit bin ich nochmal mehr in dieses Feld reingekommen, wieder, da gab es mal Phasen in meinem Leben, wo ich Schreiben benutzt habe, um tatsächlich in Geschichten, in Bildern, in Gedichten meine Lebensthemen zu bearbeiten, auszudrücken, ist ja dann das Wort. Da kannte ich dann schon Focusing, als ich dieses Studium gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, wow, also mit diesen Impulsen und dann auch Methoden, Werkzeugen, Anregungen zum Schreiben, kann ich das, was ich im Focusing erlebe, in eine gute Form bringen. Ich kann es ausdrücken und dadurch auch für mich ein bisschen sichtbarer machen. Ich kann es ein bisschen länger halten. Ich kann es dann auch wieder nacherlebbar machen, wenn ich es aufschreibe. Und so habe ich dann angefangen, meinen Blog zu schreiben. Der heißt Der Raum in mir. Ich habe den im Rahmen von meinem Studium geschrieben und habe da dann von Anfang an eben Schreiben, Focusing und auch Spiritualität zusammengebracht. Und viele dieser Texte sind Focusing-Prozesse. Ich habe geschrieben, was aus meinem inneren Erleben entstanden ist und dafür Worte gefunden. Spiritualität kommt da dazu. Ich bin so in der christlichen Tradition zu Hause und da gibt es die Psalmtexte. Das sind ganz, ganz ehrliche Texte, uralt, wo Menschen eigentlich auch damals in ihrem Kontext, mit ihrer Sprache, ihre Lebensthemen ausgedrückt haben. Und dann habe ich gedacht, das wäre toll, wenn man sowas auch heute schreiben kann. Also dieses ganze Leben drückt sich aus in dem ganzen Auf und Ab. Und ich finde Worte dafür. Und in den Psalmen kommt oft so eine Wendung vor, wo dann plötzlich so ein Aber sowieso. Und so ist es im Focusing-Prozessen auch. Dann kommt plötzlich so eine Ahnung von was Neuem und es kann so was wie eine Wendung geben. Ja, das habe ich eben auch oft erlebt und das kommt auch häufig in meinen Texten vor. Ja, und dann habe ich solche Schreibwerkstätten konzipiert, die ich meditatives Schreiben nenne, weil ich da eben das Körperempfinden, die Körperwahrnehmung hinzunehme und dann mit kleinen Schreibübungen die Teilnehmenden einlade, das in Worte auszudrücken, was noch so schwer greifbar ist, was an der Schwelle vom Impliziten ins Expliziten ist. Und das braucht natürlich auch einen ganz wohlwollenden, wertschätzenden Raum, das noch Unfertige, das noch Tastende, Vage schon zu teilen. Also es gibt so eine Einladung, das auch vorzulesen. Das ist immer freiwillig. Und wir haben auch Formen, wo wir das Vorgelesene so in einen Gesamtklang bringen mit bestimmten Übungen. Ja, und dadurch entsteht wieder so eine gemeinsame Atmosphäre von Kreativität, weil im Kontakt mit dieser Quelle des Lebendigen kommen natürlich auch frische, lebendige Texte heraus. Und wenn ich dann noch von anderen was höre, dann entsteht auch dieses Netz von gemeinsamer Kreativität. Ich werde mit hineingenommen in diesen gemeinsamen Lebensfluss, der sich dann auch eben oft in individuellen, wunderschönen Texten ausdrückt. Ich liebe das sehr, wenn das dann so am Ende da ist.
Ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, dass auf jeden Fall Autoren und überhaupt Menschen, die viel kreativ schreiben, vermutlich bei einigem, was du gerade gesagt hast, andocken konnten oder innerlich genickt haben. Und ich finde es zumindest auch aus meiner Beobachtung spannend, also weil du gerade sagtest, dass sich Dinge dann auch nochmal anders halten oder transportieren kann. Ich finde es mal besonders schön, jetzt zum Beispiel Gespräche oder auch Interviews zu einem Zeitpunkt mit Menschen aufnehmen zu können, wo sie vielleicht vor kurzer Zeit ein Buch zu Ende geschrieben haben und dann zu spüren, wie präsent diese Gedankengänge noch sind und aber auch wie klar und was für eine Präzision sich dort eingestellt hat in diesem Zeitfenster. Das fasziniert mich immer wieder an der Stelle.
Ja.
Christian, ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs kommen und dich zum Schluss gerne noch fragen, ob noch etwas nicht gesagt ist, ob es noch etwas Wichtiges gibt, was du zu unserem Gespräch hinzufügen möchtest.
Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, dass Focusing ja nicht die einzige Methode ist, mit der man Zugang zum Körper bekommt, sondern es ist meine Methode, die ich also für mich als die wertvolle erachtet habe. Ich habe aber festgestellt, dass über Focusing ich mit Menschen, die auch in anderen Kontexten unterwegs sind, zum Beispiel in anderen spirituellen Kontexten, in anderen thematischen Kontexten, wenn wir uns im Focusing treffen, dann haben wir eine andere gemeinsame Ebene. Ich sag mal jenseits von Konzepten, wo es nicht mehr darauf ankommt, so vertrittst du jetzt dieses oder jenes, sondern wir in ein Erleben kommen können, was jenseits der Sprache ist. Und ich finde das was Unheimliches, Verbindendes von Menschen. Wenn ich mir vorstellen könnte, Menschen sind mehr auf dieser Ebene miteinander unterwegs, dann braucht es weniger gegeneinander geben, weniger sich aufreiben auf einer Konzeptebene von richtig und falsch. Und wenn wir diesem Potenzial trauen, auch dann noch als Gruppe, dann könnte ich mir vorstellen, dass dadurch viel mehr Prozesse sich verflüssigen können, wir auch das Potenzial nutzen können, mit den neuen, frischen, kreativen Ideen manche Fragen und Probleme, die uns als Gesellschaft beschäftigen, anders anzugehen. Das klingt jetzt ein bisschen groß, so Focusing rettet die Welt, aber ich erlebe ja auch Menschen, die vielleicht durch andere Konzepte in diese Haltung auch hineinkommen und mit denen treffe ich mich eben und für mich ist Focusing der Weg dahin. Ich lade gerne Menschen ein, die noch keinen Zugang dazu haben, das mit Focusing zu probieren und gleichzeitig habe ich und auch Gentlin, der Focusing entwickelt hat, auch eine ganz hohe Freude und Akzeptanz gegenüber anderen Verfahren, die vielleicht auf einen ähnlichen Weg führen. Also das ist mir, glaube ich, nochmal wichtig, dass es nicht so, ich bin nicht der Focusing-Guru, ja, dass Focusing das Einzige ist. Und manche Menschen finden vielleicht auch keinen Zugang über Focusing und manche Menschen brauchen das nicht als Focusing benennen, weil sie es sowieso haben in ihrem intuitiven Körperzugang. Sondern Focusing ist für die Menschen, die sich einen Zugang wünschen und sich fragen, wie man das lernen kann.
Ja, ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat. Es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch. Dort treffen wir uns.
Das hat Rumi gesagt, ja. Das finde ich auch ja, einen ganz wunderbaren Spruch, der sehr gut zu Focusing passt. Also da taucht auch dieser Raum auf. Also ich finde diesen Raumbegriff unheimlich wertvoll. Und ja, deswegen habe ich eben auch der Raum in mir gewählt als den Titel von meinem Blog und vielleicht von meinem zukünftigen Podcast zu Focusing, den ich dabei bin, aufzunehmen.
Ja, wunderbar. Christiane, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich hoffe ganz viele Zuhörende. Wir haben ganz viele, finde ich, spannende Perspektiven und Eindrücke konnte ich gewinnen zum Thema Focusing und auf meinen Körper oder mein ganzes System, meinen ganzen Organismus als Dialograum zu begreifen, als Kommunikationsform. Und ich bin gespannt, wohin dieser Weg zumindest mich führt.
Ja. Ja, ich würde jetzt am Ende auch fast unsere Zuhörenden einmal einladen, sich einen Moment Zeit zu nehmen und mal so zu spüren, was ist denn jetzt gerade körperlich da? Egal, wo du vielleicht jetzt diesen Podcast hörst, vielleicht hast du die Gelegenheit, kurz innezuhalten und deine Aufmerksamkeit einmal nach innen zu richten und dir Zeit zu nehmen, einmal zu spüren, ja, was würde dein Körper denn gerade sagen? Was drückt er aus? Was bietet er dir an? Als Resonanz zu dem Gehörten. Und vielleicht drückst du die Pause-Taste für ein bisschen Zeit. Und am Ende freuen wir uns natürlich auch, wenn es Austausch und Kommunikation gibt zu diesem Podcast. Und ja, Maike kann sicherlich sagen, wo das möglich ist.
Genau, also in unserer Community gibt es auf jeden Fall Austauschmöglichkeiten zu unseren Podcast-Folgen. Auf www.haltung-erweitern.de und ja, auch deinen Blog werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich werde auch nochmal einen Link schicken zu den 6 Schritten des Focusing, falls das jemand direkt einfach mal nur anhand dieser Schritte vielleicht mal reinlesen möchte, mal ausprobieren und natürlich kann man sich ja auch an dich wenden, um ja, bei Focusing und meditativem Schreiben auch noch tiefer einzusteigen. Ja. Mhm. Christiane, danke dir für das Gespräch und bis ganz bald.
Ich danke dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.